Okay. Machen wir noch die anderen beiden Viertelfinals kurz, würde ich sagen.
Joa.
Ja.
Da hat man einmal die Niederlande gegen Costa Rica. Fünferketten! Fünferketten! Ja, da Drei- und Fünferketten unschlagbar sind, gewinnen das beide. Da einfach mal ganz kurz die Frage an Tim. Glaubst du, dass der Louis das 5-4-1 knacken kann? Und wie?
Ich
Das wird
hoffe
ja
schon,
die
ja.
Frage des Spiels.
Jo, das stimmt. Ja. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Weil ich mir auch nicht so sicher bin, wie die spielen werden. Also man wird sicherlich wieder ganz gute Aufbaumöglichkeiten haben, wie gegen Mexiko. Aber die Frage ist, also Costa Rica hat ja eigentlich, bietet ja eben diesen Raum zwischen Mittelfeld und Abwehr an, der relativ groß ist, der aber dann schnell zugeschoben wird, und wenn man da mal reinkommt, dann verliert man halt relativ schnell die Option, weil die
Oder wird
das gut
auch
zuspielen.
weggeleitet daraus einfach,
Ja,
ne? Ja.
oder so. Und das ist, glaube ich, relativ unangenehm. Gerade so, also Snyder zum Beispiel, der als Zehner da in diesen Raum kommen könnte, ich glaube, der ist gegen so eine Spielweise relativ anfällig. Und ist halt die Frage, ob die da bessere Verbindungen kriegen, auch mit Achter-Wechselwirkungen. Achter-Snyder-Wechselwirkungen sind relativ wenig noch aus dem Aufbau und könnten, glaube ich, wichtig werden. Ansonsten, ja, muss man sehen. Ich weiß auch nicht, wie die Wingbacks, sage ich jetzt mal, von Niederlande eingebunden werden, könnten eigentlich Durchschlagskraft erzeugen. Das hat ja bisher eigentlich kein Gegner so wirklich durchschlagend geschafft gegen Costa Rica, das konsequent einzubinden.
Ja, die
Aber
Flügelverteidigung gerade ist von Costa Rica ja wirklich außergewöhnlich stark, muss man
ja,
sagen.
also die Gegner haben aber ja auch sozusagen das nicht gut angespielt.
Ja.
Haben die Außenspieler dann quasi in den falschen Situationen eingebracht und das damit Costa Rica natürlich erleichtert. Also ich glaube grundsätzlich schon, dass Niederlande auf dem Wege was erzeugen kann, auch wenn sie bei der WM da noch kaum Chancen drüber kreiert haben. Und ja, ich bin mir relativ unsicher eigentlich. Ich glaube, so einzelne Szenen können sie in diesem Freiraum schon nutzen. Aber da brauchen sie halt bessere Verbindungen noch.
Also ich glaube, das 3-5-2, das würde nur funktionieren, also 3-4-1-2, das bisherige Standardsystem vom Louis, das würde nur funktionieren, wenn Feldmann und De Guzman spielen. Da lege ich mich fest. Joel, warum wird er nicht eingesetzt? Das kann nicht sein. Der muss jetzt mal spielen. Viel zu viel Aaron Fla-Lübse. Und ansonsten glaube ich, dass sie echt fette Probleme kriegen mit Costa Rica, falls sie diesem System treu bleiben. Alternativen wären, also, oder naheliegendste Alternative wäre für mich, tatsächlich Snyder rauszunehmen eigentlich oder halt auf die
Habe
8
ich
zu
ja schon
stellen
überlegt, ja.
und auf ein 4-3-3 zu gehen. Beide Flügelspieler, also Außenverteidiger relativ weit hochschieben und mit Depay und Robben als Außenstürmer dann auch so ein bisschen wie Endphase gegen Mexiko agieren.
Dribblings.
Dribblings, lange Diagonalbälle, einfach Costa Rica nicht so sehr gezielt bespielen, sondern einfach destabilisieren und dann über die individuelle Klasse durchbrechen, denn da haben sie natürlich große Vorteile, muss man sagen. Abgesehen von Brian Ruiz.
Ja. Warte, jetzt wollte ich gerade was sagen. Ach jo. Dieses Abkippen der Mittelfeldspieler. Da bin ich mir auch unsicher, wie das funktioniert. Meinst du, dass das bringt, also das kann man gegen Costa Rica gut einbinden?
Du meinst innerhalb des Mittelfelds quasi oder
Ja.
die Abwehr?
Also, nee, innerhalb des Mittelfelds. Also,
Ja. Snyder zurückfallen und
was
so.
Snyder so komisch gemacht hat gegen
Ja,
Mexiko.
genau. Ja, ich weiß, also das ist geil. Ich wollte nämlich gerade einen anderen Punkt einbringen und die sind gut miteinander verknüpft jetzt. Ich glaube
Okay.
nämlich, dass gegen Costa Rica der entscheidende offensive Punkt ist, den man eigentlich erfüllen muss. Und gleichzeitig das große Problem war von Holland gegen Mexiko, dass man eine ziemlich druckvolle, horizontale Ballzirkulation im Sechserraum braucht. damit man das Vierer-Mittelfeld ein bisschen umherschiebt, dann da Lücken öffnen kann und dann relativ kleinräumig in diese Lücken reinspielen kann, damit man dort reinkommt und wieder rauskommt, bevor der herausrückende Abwehrspieler da ist. Und dass man dann die Lücken des Abwehrspielers mit zwei, drei Spielern überlaufen kann. So. Also dass man sich aus einer sehr druckvollen Situation reinkombiniert in den Zwischenlinienraum und nicht so, wie es vor allem Italien ganz schlecht gemacht haben, wo sie im Sechserraum in der zweiten Halbzeit zwei Spieler, De Rossi und Pirlo, in einem Abstand von 10, 15 Meter hatten, die sich nur die Bälle zugeschoben haben und gewartet haben, bis sie dann irgendwann mal den einen vertikalen Pass spielen können. Also das muss viel breiter und druckvoller angelegt sein und das hat mir gerade bei Holland bis jetzt auch sehr gefehlt, da die Ballzirkulation in der Zone. Wobei man natürlich theoretisch sagen könnte, eine Louis-Mannschaft müsste das eigentlich aufs Parkett bringen können.
Ja, also dieses Druckvolle, das stimmt, das hat mich auch gestört gegen Mexiko. Dass man dann immer so ein bisschen festhing und auch Möglichkeiten, in bestimmte Räume reinzugehen, einfach nicht nutzen konnte deswegen. Die Frage ist natürlich, also dafür wäre ja das 4-3-3 eigentlich auch besser sogar,
oder? Je nachdem, wie man aus dem 3-4-1-2 aufrückt, ne? Also wenn man jetzt Feld irgendwie Halbverteidiger, Feldmann und Blind zum Beispiel, jetzt mal ganz extrem gesagt, irgendwie da in eine herausgerückte Stellung quasi als tiefe Sechser aufrücken lässt, dann könnte man natürlich was Krasses machen.
Das wäre auch krass. Also ich glaube, so gelegentliches Zusammenspiel zwischen zwei, drei Leuten so, das kriegt man auch ganz gut hin. Gerade wenn Memphis spielen sollte.
Ja.
Nur dass man nur das druckvolle Bedienen dieser Strukturen, das ist, glaube ich, eher das Hauptproblem. Mhm. Also ich meine bisherige Einschätzung ist eigentlich, dass man relativ lange rumschieben wird mit Ballbesitz, ist relativ ineffektiv und dann eben so 3, 4, 5, 6 Szenen hat, die dann aber wirklich direkt ziemlich gefährlich werden können, wenn sie mal gelingen.
Mhm.
Also auch eher wieder das Deutschland-Frankreich-Ding.
Mhm. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass das so läuft.
Eine Sache noch, Nigel de Jong ist ja verletzt.
Ach so!
Und wird nicht spielen, deswegen muss man da ja umbauen. Also die Frage ist jetzt, wer dann noch im auf der 6 spielt.
Ich wollte nämlich schon auch eigentlich ansprechen, dass man ihn eigentlich rausnehmen könnte, einfach da wirklich spielstark besetzt zu sein mit zum Beispiel Doppel-6, eiskalt, de Guzman, Wijnaldum.
Ja.
Das wäre
also
schon spannend.
Das könnte gut hinkommen. Also ich halte das für relativ wahrscheinlich. Louis hat im Interview nach dem Mexiko-Spiel gesagt, dass er nach dieser Verletzung eigentlich erst de Guzman einwechseln wollte für de Jong und sich dann aber kurzfristig umentschieden hat.
Ja.
Und de Guzman hat eigentlich bis zur WM-Vorbereitung bis dahin eigentlich nur den Sechser gespielt bei Louis. Also
Okay,
also das ist geil. Durchaus möglich. Das wäre ziemlich gut eigentlich.
Ja, glaube ich auch. Also so ein bisschen Swansea-Gene sind gegen Costa Rica nicht so fehl am Platz auf jeden Fall.
Genau. Dann würde Blind wahrscheinlich wieder linker Wingback spielen.
Ja, wäre wahrscheinlich auch besser.
Ja.
Mhm, okay. Ja, also Potenzial bei Holland da, aber schon auch ansonsten so von der Grundausgangslage her eigentlich Costa Rica stabil. Muss man echt schauen, was sich da Louis einfallen lässt. Und natürlich gleichzeitig muss auch Holland schon ziemlich aufpassen, dass was sie defensiv machen. Ne? Das ist auch gegen Campbell und Brian Ruiz nicht so leicht zu verteidigen.
Jo.
Campbell Mann zu decken ist auch jetzt nicht so, dass das, was er immer zum Frühstück haben will, so serviert. Ein bisschen unangenehm. Aber ja, das war ja eher, das ist ja schon einfach von der Quantität her so ein bisschen sekundär bei Costa Rica, weil sie schon dann meistens nur so zwei, drei Leute ins Angriffsdrittel bringen und nur ab und zu mal so eine Szene haben.
So strukturell geht das eigentlich schon, dass man Campbell rausnimmt. Individuell wird eher das Problem sein,
dass
es sich mal durchsetzen kann.
Ja.
Ansonsten...
ich weiß gar nicht, also ich glaube, es wäre nicht so klug, da diesen krassen Manndeckungsfokus zu spielen gegen Costa Rica, aber jetzt auch nicht fürchterlich so.
Ja, also ich glaube, dass man das so vereinzelt machen wird. Und dass das dann schon ganz gut klappen müsste eigentlich.
Mhm.
Also Aufbauangriffe von Costa Rica müssten eigentlich auch weit gehen. zu kontrollieren sein, bis auf so einzelne Ausnahmen. Ich glaube, dass Mannorientierungsfokus insgesamt etwas zurückgefahren wird. Und das dann so vereinzelt da eingebaut wird, das müsste ganz gut gehen.
Konter würden noch, also falls die Dreierkette bestehen bleibt, wären dann, ja, eigentlich auch, wenn 4-3-3 ist, eigentlich fast noch mehr, wären dann natürlich Konter über hinter die Außenverteidiger dann auch noch relativ spannend, weil natürlich die dann, also dass die holländischen defensiven Flügelspieler weit aufrücken, kann man, glaube ich, von ausgehen, und durch die relativ eingerückte Position der Costa Rica Flügelspieler müssten da Konter möglich sein. Hatten da auch eigentlich zum Beispiel in der zweiten Halbzeit gegen Italien relativ gute Szenen, dann über Verlagerungen auf Bolanos und so.
Ja, das ist ehrlich.
Mal schauen. Nachdem de Guzman wahrscheinlich spielen wird, sehe ich Holland vorne.
Ja, hoffen wir mal, dass er spielen wird. Ja. Kann auch blind Sechser sein.
Ja, wobei das auch gut wäre. Sag mal schnell Tipp.
Ich glaube, ich sag wieder nichts.
ich sag 2-1 Holland. Wobei ich eigentlich eher an 1-0 glaube, aber ich will eigentlich, dass Costa Rica, Brian Ruiz muss noch ein Tor machen als Abschluss, wenn die schon rausfliegen.
Darf kein Tor machen in die Niederlande. Sonst wird er entlassen.
Ja, besser. Kommt er zu einem größeren Club. Soll mal zu Barca gehen. Neue falsche 9. Scheiß Messi, soll Sechser spielen. Konstantin, was denkst du?
Das ist gar nichts gesagt. Naja, ihr habt ja schon alles gesagt. Also ich nenne nur noch zwei Punkte. Also erstens, glaube ich, Umstellung bei Niederlande auf 4-3-3, wie er angedeutet hatte. Gutes Aufbauspiel über die Flügelspieler mit zwei aufrückenden Spielern hinter den Costa Rica-Block. Wenn man da reinkommt, kann man das vielleicht lokal ganz gut koordinieren. Im Übrigen, England hatte ganz gute Durchbrüche gegen Gamboa und Diaz.
Ja.
Mit ganz einfachen Bällen über Lampard auf Lallana. Der immer auf der Seite war, wo es gerade eher nicht so gut aussah für Costa Rica. Ich denke, das kann man dann auch machen über Robben und Depay. Wenn man da vielleicht dann zwei Achter vorschiebt, zum Beispiel ja. Wijnaldum und de Guzman, und blind absichern oder umgedreht, weiß ich nicht ganz genau,
ja,
wie das cooler kommt.
Das was ich auch schon, habe ich ja schon gesagt, also 4-3-3 und Diagonalbälle und direkte Durchbrüche und so.
Genau, und dann vielleicht aber zwei Leute, die etwas kompakter stehen, da kann man auch mal ablegen, wenn dann ein Halbverteidiger rausrückt, um nochmal aus der kleinen Situation rauszukommen. Und dann wiederum der Diagonalball auf Robben, der natürlich dann auf irgendeiner Außenbahn immer durchbrechen kann. Im Übrigen auch bei Costa Rica, ich glaube, Duarte fehlt ja gelb-rot gesperrt, und auch Miller ist auch verletzt. Das heißt, auch denen gehen langsam die Verteidiger aus.
Mhm. Aber die haben noch Acosta.
Acosta wird auch spielen, genau. Acosta, Gonzalez und Umana spielen.
Ziemlich gut finde. Also ich finde eigentlich, aus meiner Sicht ist Miller der schlechteste von den Kandidaten.
Das ist der langsamste auch.
Und Duarte und Acosta habe ich eigentlich relativ auf einem Niveau gesehen. Sie haben beide was Cooles. Also Acosta ist auch unangenehm,
würde ich sagen. Okay.
Wobei, das würde ja, nur nochmal auf Niederlande zurückzukommen, was ihr auch angesprochen hattet, ich glaube trotzdem, dass irgendwie Snyder spielen wird, egal wie.
Also, ja. Ja, schon. Das war jetzt sehr hypothetisch für uns.
Ja, natürlich. Diese Formation auch mit den zwei aufrückenden Achtern, das wäre ja mit Strootmann dann eigentlich die Variante gewesen, aber der kann dann nicht spielen. Leider. Gut, also ansonsten, ich glaube aber an einen Sieg Niederlande sogar in der regulären Spielzeit könnte das sogar sein. Ich glaube auch, dass hier dann doch, Costa Rica hat auch schon gegen Griechenland etwas angedeutet, dass vielleicht doch der Stern jetzt bei dieser WM dann langsam aber sicher sinkt.
Ja.
Ich meine, sie haben sehr viel geleistet, aber dann vielleicht doch auch in 1-gegen-1 Duellen dann gegen die Halbverteidiger oder gegen, wird es dann vielleicht doch ein, zwei Durchbrüche geben, die auch gar nicht mal taktischer Natur sein müssen, sondern einfach individueller Natur.
Ja, glaube ich auch.
Könnt ihr also, dann für die Niederlande sprechen.
Tipp, sag mal Ergebnis.
2-0.
Okay.
Niederlande.
Dann haben wir noch Argentinien gegen Belgium. Der Geheimfavorit, der dann doch kein Geheimfavorit mehr war, weil er schon Favorit war und dann eigentlich kein Favorit mehr war, weil er mannschaftlich nicht gut genug war, hat sich jetzt irgendwie doch durchgeschossen mit irgendwelchen knappen Siegen. Der Auftritt gegen die USA hat jetzt ganz viele Leute ganz stark überzeugt, dass sie doch extrem stark sind, die Belgier. Seht ihr das auch so?
Geht.
Geht, ne?
Die sind halt recht simpel irgendwie.
Da haben sie erst jetzt gegen die USA eigentlich das abgerufen, was möglich ist. Also die drei Gruppenspiele waren ja dahingehend vielleicht auch enttäuschend, dass die Intensitäten, auch der ganze Rhythmus da, das war alles sehr langsam bei Belgien und es war ja dann eher auf kleinere Dribblings, kleinere Durchbrüche dann aber aus grundsätzlich eher sehr behäbigen Situationen heraus stattfanden und dann man zum Schluss erst immer traf. Da hat man vielleicht etwas enttäuscht und jetzt hat man mehr aufs Tempo gedrückt gegen die USA, war dann auch relativ platt ja dann am Ende der 120 Minuten. Also wer De Bruyne gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Das war jetzt aber auch nicht, also man darf das jetzt nicht falsch einschätzen, das war jetzt auch nicht diese monströse, starke Leistung von Belgien. Ich meine, die USA ist grundsätzlich immer instabil in vielen Bereichen, gerade auch über die Flügel und auch, also wenn dann zum Beispiel diese Linksüberlagerung gab es ja gegen die USA wieder über Vertonghen und Hazard und De Bruyne, da ist die USA auf so einem Flügel immer anfällig. Die versuchen es dann eben über Kompaktheit oder über Stabilität im Zentrum dann bei den Flanken, bei der Flankenabwehr. Also das war jetzt auch nicht so der riesig überzeugende Sieg gegen die USA.
Zumal.
Und ich fand auch zum Beispiel, das wäre vielleicht mal ein Punkt, die Rolle von Fellaini, die mir noch nicht so ganz, also klar, er sorgt für Physis, dann vorn, teilweise als zweiter Neuner.
Ja, also aber, eigentlich hat er keine Rolle, muss man sagen.
Ja, also das auch sein Aufrücken, die ganzen Vertikalläufe, ich habe zweimal Belgien analysiert. Ich habe es beides mal irgendwie fast rausgelassen, weil ich irgendwie nicht ganz klar damit kam, was jetzt eigentlich Fellainis Rolle ist, außer dass er eben in hohe Räume manchmal aufrückt und dann eben so eine, ja, mit über 1,90 dann eben nochmal eine zweite Kopfballstation darstellt.
Was der ist sonst kein, seine Rolle? Der ist kein Box-to-Box-Spieler, sondern der ist ein Box-Box-Spieler. Der spielt nur in den Strafräumen.
Ja. Also ich verstehe seine Rolle, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das funktioniert nicht so richtig gut, das muss man sagen.
Ist auch die Frage, lässt er da Witzel eigentlich absichtlich allein? Ist das so geplant? Oder soll das so sein, dass Witzel da doch relativ Solo-Sechser spielt? Und das ist auch vielleicht doch ein Schwachpunkt. Witzel, riesiger Zugriffsraum und natürlich sehr präsent in allen seinen Aktionen. Aber das kann gegen eine gute Mannschaft dann und Argentinien bespielt ja dann vielleicht sogar diese Halbräume um den Sechser herum.
Man hat gehört, Argentinien hat einen Zehner, der ganz gut in diese Räume reingehen kann.
Genau, der trifft immer leicht ab in die Halbräume und hat dann
auch angeblich
noch. Keine Ahnung, Maradona, glaube ich.
Irgend sowas.
Ja, Maradona. Oder war das?
Lionel Maradona, glaube ich.
Jorge Valdano, oder ich weiß nicht. Mario Kempes war das.
Mario Kempes war das.
Ja, genau. Kempes, der trifft dann immer die Halbräume ab und der soll ja angeblich auch noch einen von Real Madrid haben, der da ganz gut für Instabilität
sorgt. Stimmt. Also, der Batistuta ist das.
Ja, genau, okay.
Ich wollte noch zur Leistung gegen Belgien schon nochmal nachlegen, dass da, ja, 39 Schüsse oder sowas ganz Absurdes. Aber da waren schon sehr, sehr viele Dinger dabei eben aus, also das war so ein richtiges Spiel, wenn man nur die Schüsse gesehen hat, ohne das, was Howard macht, hätte man schon sagen können, das ist wahrscheinlich ein Spiel, wo der Torwart glänzen kann, weil das ganz oft aus so ein bisschen abgedrängten Räumen war, das Tor war ja dann am Ende auch aus so einem Ding, da oft unter Bedrängnis, das sind Bälle, die immer, also gerade bei so technisch starken Spielern, gut aufs Tor geschossen werden, aber eigentlich immer so, dass sie haltbar sind. Also das waren nicht die ganz überzeugenden Durchbrüche, die zu richtig guten Chancen führen, sondern das waren ganz, ganz viele so doofe Winkel unter Bedrängnis Halbchancen, die immer ein bisschen, also die teilweise extrem stark überschätzt werden sogar, weil sie ab und zu mal reingehen, aber eigentlich dann doch selten. Möchte ich noch zur generellen Leistung von Belgien gegen USA anmerken?
Ja, man kann da vielleicht auch nochmal diskutieren über die Strategie oder die, weiß nicht, die strategischen Fehler beim Abschluss. Ich glaube, es waren am Ende, weiß ich, 38 Torschüsse. Man könnte die nochmal am Stück laufen lassen. Es gab bestimmt die Hälfte davon, weil du sagst, wurde abgedrängt, aber die Hälfte davon wurden, oder vielleicht auch nur 30%, und auch ohne Grund eigentlich schon genommen. Also da wurde einfach dann der Abschluss gemacht, weil, keine Ahnung, es wurde keine Idee mehr gefunden für eine Anschlusshandlung. Da wurde man einfach draufgeschossen.
Genau.
Mal ganz platt auszudrücken.
Und das ist ja generell so schon so ein Problem bei Belgien, dass sie halt im Angriffsdrittel ist das ziemlich improvisiert und dann auch nicht besonders gut improvisiert. Also obwohl man würde denken, wenn man Mertens, Lukaku, Hazard, De Bruyne und so hat, dann kommen auch geile Improvisationen raus, aber das sind schon auch ziemlich logische Spieler alle eigentlich bei Belgien. Und wenn die keine guten Verbindungen haben, wenn die nicht so richtig einen kollektiven Plan haben, dann sind die schon, da können die zwar ab und zu mal was machen, aber nicht so konstant richtig gefährlich werden. Und ich glaube, gegen Argentinien müssen sie sich rumschlagen mit einer doch ziemlich stabilen Viererkette. Sabaleta, ne, vor allem dann, und dann halt vor allem Gago Mascherano davor, die halt.
Nur ganz kurz, Rojo fehlt, gelb gesperrt, und da wird wahrscheinlich José María Basanta spielen. Den kennt ja bestimmt jeder. Ich glaube, 30 Jahre, spielt bei Monterrey. Muss die Rolle auch ausfüllen, wird die wahrscheinlich so ausfüllen wie Rojo.
Ja, wird halt von Mascherano supported und vielleicht ja die Maria dann noch davor. Worauf wollte ich, ja, Mascherano, Gago, die vor allem gegen die Schweiz einfach quasi im Alleingang für fette Stabilität gesorgt haben, ist natürlich, das wird für mich, ja, also im Grunde wird es ja, kann man das Spiel echt mal auftrennen, relativ gut, nach die Offensivreihen der einen gegen die Defensivreihen der anderen. Also das heißt auf der einen Seite Hazard, De Bruyne und Co. gegen Mascherano, Gago und Co. und auf der anderen Seite Messi und Di Maria und Co. gegen Witzel und Kompanie und so.
Jo,
Und da wird
genau.
dann, da wird man mal schauen, wer mehr Durchschlagskraft hat. Also das wird ein relativ klassisches Spiel. Da wird wahrscheinlich die Analyse der breitflächigen Öffentlichkeit wird da mal relativ zutreffend sein bei der Partie. Also
Glaubt ihr an
ganz was anderes zu
Veränderungen,
sagen.
also an formative Veränderungen bei Argentinien? Zum Beispiel, weil ich jetzt gelesen hatte, irgendwo, da wurde vorgeschlagen, es gibt ja immer so. Keine Ahnung, nur möglich, werden immer so Vorhersagen getroffen zu den Aufstellungen. Da war dann im Mittelfeld das doch eher 4-4-2, also insgesamt 4-4-2, im Mittelfeld dann doch mit zwei breiten Spielern, also Di Maria dann links und Maxi Rodriguez rechts und Messi eher als Freispieler überall und
Als hängende
Higuain
Spitze
halt,
quasi, oder wie?
ja, also als Freispieler irgendwo im
Nee, glaube
Zehnerraum
ich
und
nicht.
überall, also und Higuain als einzige Spitze hatte ich zumindest gelesen. Ich weiß nicht, ob das
Also
auf
für
einem
mich.
Trainingseindruck fußt oder ob das einfach so spekuliert wurde, dass also quasi Lavezzi draußen bleibt und man eben nicht mehr ganz so sehr flexibel da spielt. Und ich sag mal, diese Rollenaufteilung, die Maria Messi, ist ja doch etwas außergewöhnlich. Zumindest bei dieser WM beobachtet man solche Sachen eher selten. Also, dass man da umstellt, wobei ich das eigentlich wiederum fast sinnlos finde gegen Belgien.
Also für mich spricht gegen Belgien alles für ein 4-3-1-2 wieder. Was ja eine Umstellung wäre jetzt zum 4-2-3-1 gegen die Schweiz, aber halt das Standardsystem. Also die Außenverteidiger von Belgien so ein bisschen rausziehen, die sind ja schon, die haben viel Offensivdrang, aber nicht die ganz große Durchschlagskraft offensiv. Okay, Vertonghen vor allem ist da schon gut, aber jetzt nicht. Wenn er muss, wahrscheinlich nicht auf so ganz konstanter Basis und vor allem nicht, wenn er gegen eine Raute anlaufen muss, dann hast du drei Sechser, die dann so die Halbräume zumachen, wo Hazard gerne reindribbelt, hast Gago und Mascherano quasi gestaffelt hintereinander als Absicherung gegen Hazard-Dribblings, hast eine relativ blödes Grundsituation von De Bruyne, der vielleicht dann auch mal aus einem Raum aufbauen muss, wo er sieben Leute vor sich hat, was nicht so sein Ding ist, hast Fellaini, der dann nicht so richtig weiß, wo er hinlaufen soll, glaube ich. Wenn drei Sechser vor der Abwehr stehen, dann muss er echt nach vorne durchlaufen, hat da irgendwie, kann nicht mal ein Sechser effektiv irgendwie ein bisschen binden oder so. Das funktioniert alles nicht so richtig. Kannst dann eventuell hinter die Außenverteidiger kontern, kannst die Aufrückräume, kannst mit Messi die Aufrückräume bespielen, da hinter Fellaini oder gegebenenfalls auch hinter Witzel oder so. Pipapo, dann der 7er Block müsste doch, glaube ich, relativ stabil sein. Einfach auch daher, dass das ja, weiß nicht, du hast durch die Verschiebebewegung dann immer lokal 3, 4, 5 Spieler um den Ball und bei Belgien sind es meistens nur 2, 3. Haben jetzt auch nicht so die druckvolle Ballzirkulation in der Horizontalen, dass sie das irgendwie geil bespielen. Deswegen, also für mich spricht alles dafür, dass Argentinien Raute spielt. Und dann sehe ich Argentinien auch vorne. Widerspruch, was könnte Belgien alternativ dann dagegen machen? Konterfokus eventuell einfach, ne?
Ja, wobei Argentinien da ja auch gut abgesichert ist eigentlich.
Also
Aber,
ich
naja,
stimme ich.
gegen eine normale Mannschaft gut abgesichert, aber da in so einer großräumigen Situation könnte sich dann Hazard schon mal eher durchsetzen noch.
Ja, das von individuellen Sachen her ist Belgien im Konter. Also ist die Frage, ob sie ihre Individualität da einbringen können und sich dann auch mal aus eigentlich vielleicht ein bisschen festgefahrenen Kontersituationen lösen und die Konter doch durchbringen.
Langer
Aber
Ball auf Origi oder Lukaku gegen Fernandes, so wäre auch nicht so schlecht.
ja, und dann über halb links nachrücken,
Oder eben
ja.
Lukaku kippt ja gern so leicht rechts raus. Irgendwie, ist jetzt zumindest in der letzten Zeit immer aufgefallen, spielt ja bei Everton auch teilweise rechts außen, dass dann vielleicht ein Konter über Dries Mertens und Lukaku stattfindet und dann eben dann der Vertikallauf von Fellaini im Zentrum eingesetzt wird.
Ja, auch
Das
denkbar.
wäre, um jetzt also irgendwie den Vertikallauf von Fellaini irgendwie einzubringen. Muss ja irgendeine Bedeutung haben.
Ja, also das glaube ich, da könnten wir jetzt dann schon in den beiden Punkten vielleicht die Wechselwirkung des Spiels ganz gut erörtert haben, dass wahrscheinlich Argentinien bezüglich des belgischen Spielaufbaus relativ gute Ansätze hat und relativ leicht ins Spiel kommen müsste und konterstark wäre und dann eigentlich Belgien deshalb wahrscheinlich relativ zurückhaltend spielen müsste und dann eher selber auf Konter gehen.
Ist eben auch schwierig einzuschätzen, weil Belgien ja bisher in den 4 Partien, das war gegen
Immer
Südkorea nicht ganz
klarer Favorit
so,
gewesen.
ja genau, also man war erstmal immer Favorit gegen Südkorea, das Spiel hat sich etwas anders dargestellt, hat
Naja, gut,
Südkorea auch mehr Ballbesitz gehabt dann zum Teil, weil sie
das kann
treffen
man
mussten
rauslassen.
und genau, Belgien hat ja B11 gespielt zum Teil, aber ansonsten man war immer irgendwie Favorit, musste immer so mehr agieren und mehr irgendwie da das Spiel steuern. Das kann sich natürlich gegen Argentinien jetzt anders gestalten. Wurde aber jetzt auch nicht so erprobt. Also ich glaube auch diese Belgien wurde ja auch diese Favoritenrolle oder Geheimfavoritenrolle in letzter Zeit immer zugeschrieben, auch schon vor der WM. Auch in den Testspielen, denke ich, gab es, glaube ich, eher so Spiele, wo man dann mehr der gestaltende Part war und weniger der Part im Umschalten oder der Konter, die Kontermannschaft. Das
Gegen
weiß ich jetzt nicht.
Kolumbien war es ausgeglichen und da hat man 2-0
Okay.
verloren.
Ja, gut.
Ne?
Gegen Japan auch verloren.
Also eigentlich könnte man schon sagen, Fellaini und Witzel sind auch jetzt nicht so die passendsten Gegenspieler wahrscheinlich für Messi. Also jetzt aus Sicht von Belgien, aus Sicht von Messi schon. Müsste eigentlich dann gerade mit der Staxigkeit von Fellaini müsste eigentlich gut klarkommen. Auch Witzel hat vielleicht ein paar einzelne gute Aktionen, aber ich glaube nicht, dass er da konstant wirklich gut ist. Und ich schätze jetzt auch die Abstimmung zwischen den beiden nicht so stark ein, dass sie das da im Verbund konstant hinbekommen und
Spricht eher auch für taktische Fouls. Also da kann ich mir jetzt irgendwie gut vorstellen, wenn ich gerade so diese, eher für viele taktische Fouls und dass dann Wilmots einen Sechser rausnehmen muss und dann Dembele bringt oder so. Dass man eher Messi
Aber
so stoppt und dass dann viele
Dembele fand ich,
Standards hat.
Dembele oder darf Defoe wieder eigentlich jetzt?
Also Defoe ist wieder
Ja.
dabei, ja. Die Rutschwäsche ist weg.
Ja, Defoe und Dembele wären schon interessant. Also, ich find eigentlich ein 4-3-3 mit Witzel hinter, oder mit Defoe auf der 6, davor Witzel und Dembele, das fände ich interessant. Aber glaube ich wohl jetzt eher nicht dran. Na, mal schauen. Also, sind wir uns eigentlich schon einig, dass das Argentinien eigentlich favorisiert sein müsste, oder? Aber
Jo, einfach.
unter dem Vorbehalt, dass Belgien eventuell über Durchschlagskraft, Strafraumverteidigung und Konter ein bisschen was machen kann.
Also eigentlich diese ja, verschobene Stellung von Argentinien und gute Absicherung der hinteren Spieler sollte eigentlich schon mal einen wichtigen Vorteil bringen gegen Belgien. Und dann sollten sie leicht stärker einzuschätzen sein. Wobei, also das 4-3-3 von Belgien, finde ich, also ich weiß nicht, also ob das so unwahrscheinlich ist, bin ich mir
Da wird
nicht
ja jetzt schon
sicher.
gespielt,
Die
also
spielen ja ein
mit
bisschen,
4-1,
ja,
4-1 eben, oder? Also ich meinte
4-3-3.
jetzt in der Besetzung und in der Logik
So.
einfach.
Also ich glaube, Witzel wird dies auf der Solo 6 bleiben. Also es ist so einer der konstanten Spieler einfach, oder
Ich
einer,
mag
das
den
ist ein konstanter Part bei
nicht
Wilmots.
so auf der Position.
Okay.
Für mich ist der Box-to-Box.
Ja.
Ja, dann, selbst wenn sie halt mit dem auf der 6 und irgendwelchen anderen Achtern spielen, das
Ja,
wäre auch schon mal,
aber
wäre auch
also
schon mal
die
was.
Konstellation der Dembele-Witze wäre auf jeden Fall in jeder
Ja,
Konstellation relativ
wäre
interessant,
natürlich
ja.
besser, aber.
Aber dann, was ist dann mit De Bruyne?
Ja,
Flügel?
spielt nicht.
Ja, und
Ja, das
Ich
glaube
glaube,
ich.
De Bruyne will, glaube ich, nicht unbedingt gegen Argentinien spielen.
Achso. Ich
Also
danke dir für
ich unterstelle ihm das jetzt nicht, dass er Angst hat, sondern ich glaube, dass es kein gutes Spiel für ihn werden würde.
Ja.
Ja, nach dem USA-Spiel, er saß
Alles
bestimmt
klar.
auch 3 Tage in der Eistonne.
Ja.
Ja. Keine Ahnung, wie fandet ihr bisher Hazard? Mit dieser WM wird ja auch stark kritisiert, weil irgendwie
Ah,
das
viel
noch
zu
so
schlecht eingebunden.
Götze-mäßig er ein bisschen nicht so präsent ist.
Naja, kann er, also ich fand nicht, dass er da bis jetzt viel für konnte, so, er
Echt?
war wirklich nicht gut eingebunden.
Ich muss immerhin so voll den Holzsituationen rumstehen.
Hat so eine irgendwie eingerückte Grundposition für Vertonghen und ist dann, das Spiel ist auch so auf ihn zugeschnitten, dass auch direkt automatisch das gegnerische Defensivspiel auf ihn zugeschnitten wird und, so, man hat den Eindruck, 15 Leute gucken gleichzeitig auf Hazard und warten nur darauf, dass er alleine durchrennt, was er natürlich nicht kann. Das ist.
Ist auch diese leicht einrückende Halbzehnerposition für ihn unpassend? Also ich finde das ja oft, hat man ja zum Teil auch, dass dann De Bruyne eher schon fast links spielt und dann Hazard irgendwie
Ja,
halblinker Zehner oder was
theoretisch
der
ist
immer
das ja
spielt.
sehr gut, aber halt nur, wenn dann auch Dynamik um ihn rum passiert und nicht, wenn das dazu führt, dass er dort kaum angespielt wird, immer so ein bisschen sich selbst abdrängen muss und dann wieder da rein. Das ist so ein undynamischer Firlefanz da.
Was ist denn, wenn der ein bisschen mehr nach rechts ausweicht? Also irgendwie, keine Ahnung, wenn die jetzt, also gab es da nicht auch eine Phase gegen die USA, wo die dann eigentlich dann den Aufbau sozusagen umgedreht haben und dann stattdessen einfach über rechts aufgebaut haben und er dann zwischendurch in diese Szenen reingedriftet ist von der anderen Seite? Das fand ich so mit die strukturell besten Phasen eigentlich von denen. Das kam ja
Ja,
ganz
das
kurz
war von der
davor.
USA relativ schwer. Also es gab es schon, das war von der USA dann
Ja.
auch gar nicht mehr so gut zu
Ja,
kontrollieren. Weil
aber
damit hatte dann vielleicht doch
weit.
niemand so richtig gerechnet, beziehungsweise die beiden
Ja.
Sechser. Oder es war dann, glaube ich, auch schon in der Phase, wo dann Jones nicht mehr so da war. Der ist ja dann irgendwann so abgetaucht, also irgendwo anders aufgetaucht. Und dann nur noch Cameron. Das, klar, das ging dann, glaube ich, etwas nach hinten los für die USA, das stimmt. Ja,
Also.
natürlich auch die Frage, ob man auf Basanta, der eben der neue Linksverteidiger wahrscheinlich sein wird, ob man sowieso auf den etwas fokussiert und dann gleich so durch Abdriften dann kleinere Rechtsüberladungen macht.
Ja,
Ja.
das wär
Also
interessant.
das wäre so eine
Hazard
Option.
spielt Zehner und hinterläuft Miralas von rechts
Ja.
horizontal.
Also das ist, glaube ich, ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, dass das vielleicht irgendwie aus Versehen so eine Stärke von denen werden könnte, weil falls irgendwie ein Gegner den Aufbau immer von Beuten leitet, dass sie dann gezwungen werden, über rechts zu spielen und dann einfach so in so Strukturen reinkommen und das dann ein bisschen fokussieren. Aber ich weiß nicht, Argentinien macht das eigentlich nicht, ne? Dass sie das so leiten.
Naja, da sind ja dann die Innenverteidiger eigentlich meistens direkt zugestellt. Ja, mal gucken. Tipps?
Sage ich mal 1-0 für Argentinien nach Verlängerung.
Also ich glaube, ich sehe Argentinien auch knapp vorne, wobei das Spiel irgendwie komisch ist. Es ist
Schon.
teilweise simpel und deswegen seltsam.
Ja.
Ja.
Also von der Grundstruktur müsste Argentinien besser Stabilität, bessere Stabilität haben.
Ja, also.
Ja, 1-0 wäre dann relativ logisch, ne?
Ja, das würde heißen, dass die nur ein Tor machen. Okay, dann sagst du
Gut,
auch
gut
1-0. Dann
kombiniert,
sag
Watson.
ich
Ja,
nämlich, dass
oder
doppelt so viele
2-1.
Tore fallen, wie ihr
Oder
zusammen sagt.
2-1.
Okay, na gut, dann sage ich das so viel. Dann ziehe ich eure beiden Ergebnisse zusammen, weil ich sage 3-1 für Argentinien. Weil ich glaube, dass Argentinien schon offensiv so stark sein wird, beziehungsweise Belgien auch so, auch weiß nicht, vom Rhythmus her auch nicht so geil sind. Also ich glaube, das wird richtig unangenehm für Belgien. Auch Messi so. Ich glaube, Messi wird echt gut abgehen in dem Spiel, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, die machen schon auf jeden Fall, weiß nicht ob früh, aber so innerhalb der ersten Stunde irgendwann mal ein 1-0 und legen dann auch tendenziell eher noch eins nach. Dann wird das Spiel wahrscheinlich ein bisschen offener und chaotischer und machen vielleicht beide noch eins oder so. Das ist so, wenn Argentinien Raute spielt. Ich glaube, wenn Argentinien 4-2-3-1 spielt, dann könnte es deutlich festgefahrener werden. Jo. Da haben wir ja
1000 Jahre gequatscht.
1000 Jahre, Quatsch, ich weiß gar nicht. Wo steht denn das? Wie lange das ist? Nirgendwo. Ja, wir machen noch ein Gewinnspiel. Wer die alle Viertelfinalergebnisse richtig tippt in den Kommentaren, der kriegt nix. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Podcast, der wahrscheinlich vor dem Halbfinalen, vor den Halbfinalspielen aufgenommen wird, wo wir dann die Gründe für das deutsche WM-Aus besprechen. Huiuiui, Teufel an die Wand gemalt.
Das gibt böse Twitter-Einträge.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.